Herzlichen Dank. Wir singen einfach immer mit und werden schon eingestimmt auf das, was dann folgt. Ganz herzlich willkommen in dem teuren Namen des Herrn. Lasst uns mit dem Lied 187 beginnen. 187, Quell der Barmherzigkeit, Born aller Huld, einzige Rettung von Sünde und Schuld. Lied 187. Singen wir noch 193. Nochmals heiße ich alle herzlichst willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn, besonders wenn vielleicht einige zum ersten Mal hier sind. Fühlt euch einfach zu Hause, nehmt Gottes Wort auf, glaubt es, damit es euch durch den Geist geoffenbart wird. Wir haben ein Zeugnis gehört von dem, was Gott tut, und in der Tat, wenn es in islamischen Ländern geschieht, dann ist es umso wertvoller. Man kann das ganz einfach nachvollziehen. Ich bin ja in 12 Ländern gewesen, die dem Islam angehören, habe dort gepredigt, und man merkt es in der Tat, wie wertvoll es diesen Menschen ist, die mitten im Irrtum leben und dennoch herausgerufen werden und denen sich Gott offenbaren kann. Ich habe im Übrigen eine 49-seitige Abhandlung von dem Vertreter der Islamreligion in der Bundesrepublik bekommen, und da wird vieles geschrieben und behauptet, und auch nach der Meinung dieses Mannes bewiesen. Ich habe nur mit einer einzigen Seite geantwortet, mit der Heiligen Schrift geantwortet. Es ist einfach so, dass Gott in keiner einzigen Religion ist. Religionen sind das größte Hindernis für die Menschheit. Gott hat sich nur persönlich in Jesus Christus, unserem Herrn, geoffenbart. Und der Weg Gottes zu uns ist unser Weg zu Gott. Alles andere ist Irreführung, und das habe ich auch deutlich zu Papier gebracht. Ich habe auch eine Reise gemacht bis auf die Philippinen, und diesmal im Nordteil und auch im Südteil. Wir sind Gott einfach dankbar für das, was er tut. Überall sind Menschen, die das geoffenbarte Wort von Herzen glauben. Die kleinste Versammlung war etwa 35 Personen, die größte zwischen 800 und 900 Personen. Einfach so, wie es war, so haben wir es hingenommen und sind Gott dankbar, dass er in allen Völkern, Sprachen und Nationen sein Volk hat. Gegenwärtig wird das, was wir in alle Welt verschicken, in 17 Hauptsprachen übersetzt und in über 140 Länder versandt, so dass Gott tatsächlich die Möglichkeit hat, aus allen Völkern, Sprachen und Nationen sein Volk seine Gemeinde herauszurufen und, wie wir gehört haben, nicht der Anfang, sondern das Ende wird gekrönt. Und um das vielleicht, weil es mir gerade so ins Herz kommt, zu sagen, jede Erweckung, die Gott geschenkt hat, die hatte einen wunderbaren Anfang. Wirklich, wenn man nachliest, die Erweckungen waren gewaltig, ganz gewaltig. Auch die Pfingsterweckung vor 100 Jahren, dann die Erweckung nach dem Zweiten Weltkrieg, einfach ganz gewaltig. Aber dann kommt die Prüfungszeit, wie ich im Rundbrief geschrieben habe, dann kommt die Bewährung, dann kommt es darauf an, im Glauben standhaft zu bleiben, und zwar immer in Verbindung mit dem Gehorsam. Der Glaube ohne Gehorsam ist gelöst von Gott. Der Glaube muss verbunden sein mit dem Gehorsam und mit der Verheißung, die Gott in seinem Worte gegeben hat. Ein Glaube, der keine Verheißung als Grundlage hat, ist Einbildung, führt nicht zu Gott, weil er nicht von Gott kommt. Nur was von Gott kommt, das führt auch wieder zu Gott und verbindet uns innig mit Gott und nicht mit einem religiösen System. Heute wäre eigentlich sehr viel zu sagen. Ihr wisst, als wir am letzten Sonntag im Dezember hier in der Andacht waren, haben die Wellen in Südostasien großes Unheil angerichtet. Wir haben es alle mitbekommen, und ich möchte dazu das Wort aus dem Lukas-Evangelium, dem 21. Kapitel lesen. Lukas 21, hier steht es wörtlich geschrieben von den Wellen des Meeres. Lukas 21, Vers 25, zweiter Teil. Und auf der Erde wird Verzweiflung der Völker in ratloser Angst beim Brausen des Meeres und seines Wogenschwalls herrschen. Und dazu die Parallelstelle aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jeremia, aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 51, Vers 25. Jeremia 51, Vers 25 und dann Vers 47 bis 50. Nunmehr will ich an dich, so lautet der Ausspruch des Herrn, du Berg des Verderbens, der du über die ganze Erde Verderben gebracht hast. Und jetzt, Jeremia 51, lesen wir direkt von Vers 47. Darum wisset wohl, es kommt die Zeit, da werde ich das Strafgericht an den Götzenbildern Babylons vollziehen. Da wird man dann sein ganzes Land zu Schanden werden lassen und alle seine Bewohner erschlagen, in seiner Mitte werden sie fallen. Dann werden Himmel und Erde samt allem, was in ihnen ist, über Babylon jubeln, denn von Norden her brechen über ihm die Verwüster ins Land ein. So lautet der Ausspruch des Herrn. Auch Babylon muss fallen. Jetzt kommt der Punkt. Um der erschlagenen Israeliten willen, wie um Babylons willen, Erschlagene auf der ganzen Erde gefallen sind. Ihr, die ihr dem Schwert entronnen seid, zieht ab, steht nicht still, bleibt des Herrn auch in der Ferne eingedenk und haltet die Erinnerung an Jerusalem fest. Ich habe diese beiden Bibelstellen miteinander verbunden und das aus einem ganz bestimmten Grund. Wir haben ja gerade auch die Erinnerung an Auschwitz alle miterlebt. Vielleicht nicht für jeden von Bedeutung, aber für uns, die wir Israel lieben, für uns schon von ganz großer Bedeutung. Wenn 6 Millionen und davon 1,5 Millionen Kinder einfach ermordet werden und nicht mehr sind, dann fragt man sich, wer trägt dafür die Verantwortung? Wer hat es so gewollt? In wessen Auftrag geschah es? Wir wollen nicht näher darauf eingehen, aber nur wer die Bibel zu Rate zieht, bekommt Einsicht und bekommt Offenbarung und sieht die Spuren und kann ihnen nachgehen. Ohne die Heilige Schrift tappen alle im Dunkeln, ganz gleich, wer sie sein mögen. Mich hat es sehr bewegt. Der 27. Januar ist ja der Tag der Befreiung gewesen, vor 60 Jahren. Und wer eine Besichtigung in Auschwitz gemacht hat, das ganze Lager und auch Birkenau alles betrachtet hat, dem wird's ganz anders zumute. Ich will eigentlich auf Einzelheiten nicht eingehen, aber das möchte ich sagen. Wer die Heilige Schrift kennt, weiß, von wem Gott das Blut fordern wird. Gehen wir nicht näher darauf ein. Wir tragen nur ganz großen Schmerz, dass es geschehen ist. Und wir segnen Israel im Namen des Herrn. Die Stelle, die noch zu Lukas 21, 25 gehört, finden wir im Propheten Jesaja 51, Vers 15. So wahr ich der Herr, dein Gott, es bin, der das Meer aufwühlt, dass seine Wogen brausen. Herr der Heerscharen ist sein Name. Der das Meer aufwühlt, dass seine Wogen brausen. Herr der Heerscharen ist sein Name. Wir haben sicherlich zum ersten Mal gehört, dass in den Wellen ein Grollen war, ein Ton zu hören war, und zum ersten Mal sicherlich auch gehört, dass eine Geschwindigkeit von 800 Stundenkilometer erreicht wurden. Und hier ist der Punkt. Alles, was zur Natur gehörte, war weg. Die Elefanten waren ins Landesinnere gegangen, die Zebras waren ins Landesinnere gegangen, noch nicht mal ein Affe ist umgekommen. Die waren alle weg, die waren alle in Sicherheit, die waren alle im Trocknen, nur die Menschen nicht. Und ich dachte an das Wort unseres Herrn, wie es war in den Tagen Noahs. Die Menschen kamen nicht in die Arche hinein, aber die Tiere kamen paarweise in die Arche hinein. Und dann hört man vom Frühwarnsystem. Ja, was ist das göttliche Frühwarnsystem? Die Botschaft eines Propheten. Amen. Noah war der Prophet, dem kommen wird, ob Frühwarnsystem oder nicht, weil es angekündigt wurde im Worte Gottes. Alles, was geschrieben steht, das muss und das wird geschehen. Ich glaube, für uns als Menschen, die das Wort Gottes mit Ehrfurcht hören, aufnehmen und glauben, ist das, was am 26. Dezember 2004 geschah, nicht nur eine Warnung, sondern eine Ermutigung, weil es ein Zeichen der Vorgerückten, der fortgeschrittenen Endzeit ist. Kriege, Hungersnöte, alles haben wir schon gehabt. Und jetzt kommt der Rest hinzu, sodass wir tatsächlich mit letzter Gewissheit sagen können oder wiederholen können, was unser Herr damals gesagt hat: Wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann hebet eure Häupter empor, weil sich eure Erlösung naht. Wir sind Gott einfach dankbar dafür, dass wir die Schrift kennen, dass wir sie durch Offenbarung aus Gnaden kennen. Und ich möchte dazu, was uns als Gläubige betrifft, auch aus Psalm 132 lesen, um uns den Ernst der Sache vor Augen zu führen, der uns als Gläubige eigentlich beseelen sollte. Psalm 132, Vers 3, 4 und 5. Wahrlich, ich will mein Wohnzelt nicht betreten, nicht mein Ruhelager besteigen. Ich will meinen Augen den Schlaf nicht gönnen, nicht Schlummer meinen Augenlidern, bis eine Stätte dem Herrn ich gefunden, eine Wohnung für Jakobs mächtigen Gott. Hier ging es einem Gottesmann darum, dass die Bundeslade mit dem Worte Gottes einen Ruheplatz bekommt, eine Stätte, wo Gottes Volk sich um Gottes Wort versammeln kann, um es zu hören. Und dann kam diese innere Not über den Gottesmann, der dann sagt, ich will mein Lager, mein Wohnzelt nicht betreten, mein Ruhelager nicht besteigen, meinen Augen keinen Schlaf gönnen. Hier kam eine Not über ihn. Es ging ihm plötzlich nicht mehr um sein Zuhause, nicht mehr um die eigene Bequemlichkeit. Es ging ihm darum, dass Gott eine Stätte bekommt, einen Ort bekommt, wo sein Wort gehört wird, wo sein Volk sich versammelt, wo er, der Allmächtige, die Seinen segnen kann. Bis eine Stätte dem Herrn ich gefunden, eine Wohnung für Jakobs mächtigen Gott. Der Herr spricht, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße, welch eine Stätte ist, die ihr mir bauen könntet. Und dann hören wir im Neuen Testament, ich werde unter ihnen wohnen und werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Brüder und Schwestern, es geht heute darum, dass das Wort Gottes in der Gemeinde des lebendigen Gottes den ersten Platz bekommt, wie es uns im Irdischen ergehen mag. Das kommt an zweiter Stelle. An erster Stelle muss das kommen, was Gott für uns bereitet hat. Wir haben tatsächlich das Wort des Herrn an erster Stelle gesetzt. Wir haben begriffen, dass Gott nur in seinem Wort ist und dass jede Hinzufügung und jede Deutung von Gott trennt. Wir haben den Wert darauf legen müssen, wie Bruder Brennan es ja immer wieder tat und sagte, im Garten Eden genügte ein Wort, um alles in den Abgrund zu reißen, von Gott zu trennen und dem Tode preiszugeben. Ein Wort, das hinzugefügt wurde. Natürlich, im Äußeren könnten wir einwenden, ist Gott wirklich so kleinlich? Darum geht es nicht. Die Frage ist, unter wessen Einfluss wir stehen. Der göttliche Einfluss ist nur da, wo das Wort Gottes geglaubt und respektiert wird. Wo es gedeutet wird, da werden Menschen unter fremden Einfluss gestellt. Gott hat sein Volk durch den prophetischen Dienst, den er sandte, tatsächlich zu sich zurückgerufen. Der Weg ist gebahnt worden. Das, was uneben war, ist eben gemacht worden. Das Krumme ist begradigt worden und alles wird tatsächlich in den rechten Stand zurückgebracht. Wir haben es mitgelesen in dem Wort aus dem Hebräerbrief, das Ende wird gekrönt. Ich sage es noch einmal, wie im letzten Rundbrief dargelegt. Die Herausrufung, Herausführung und die 40 Jahre waren herrlich. Es hat an nichts gemangelt. Der Mangel war nur in denen, deren Herzen verstockt blieben, die alles in wunderbarster Weise erlebt haben und trotzdem mit ihrem Herzen irregegangen sind und sich nicht dem, was Gott ihnen bereitet hatte, geöffnet haben und dann auch keinen Anteil an der Vollendung haben konnten. Und wie auch schon erwähnt, jede Erweckung hat einen wunderbaren Anfang, vielleicht auch unsere Bekehrung, unser Gläubigwerden. Wie brannten wir für den Herrn? Was ging in uns vor sich? Und dann kommt die Zeit der Prüfung, aber auch die Zeit der Läuterung, die Zeit der Zubereitung und wie wir in dem Hebräerwort gehört haben, wo wären Söhne, die nicht Züchtigung über sich haben ergehen lassen. Gott mahnt uns. Er will uns dahin bringen, dass wir tatsächlich in völlige Übereinstimmung mit ihm und seinem Wort gebracht werden. Und erst danach können wir die folgenden Verse in Hebräer 12 lesen, und zwar von Vers 12. Darum richtet die erschlafften Hände und die ermatteten Knie wieder auf und stellt für eure Füße gerade Bahnen her, damit das Lahme nicht ganz vom Wege abkomme, sondern geheilt werde. Darum geht es, dass wir gerade Bahnen haben, damit niemand stolpern muss, niemand zu Fall komme, sondern alle auf dem gebahnten, geraden Wege aus Gnaden gehen können. Wenn wir auf die einzelnen Lehrpunkte kommen, die Bruder Branham ja ganz besonders hervorheben musste, sei es Gottheit, Taufe, Abendmahl, Fußwaschung, all diese lehrmäßigen Punkte. Es musste dahin kommen, dass die Verkündigung am Ende genauso ist, wie sie am Anfang war. Ich habe es in meiner letzten Berlin-Predigt, da habe ich in der Tat einmal in der Woche eine Regionalsendung, ich habe es deutlichst gesagt, so wie es am Anfang war, muss es am Ende sein. Ich habe im Fernsehen gefragt, dass sich alle Gläubigen das Recht herausnehmen sollen, um all die großen Fernsehprediger, charismatischen Persönlichkeiten anhand der Bibel zu prüfen, ob sie das ursprüngliche, volle Evangelium verkündigen. Ich habe gefragt, sie mögen nachhören und überprüfen, ob die großen Männer Apostelgeschichte 2 verkündigen, ob sie den Leuten sagen, tut Buße und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Mal sehen, was ich darüber hören werde. Einer muss es sagen. Es muss dem Volke nahegebracht werden, dass es nur eine göttliche Botschaft, nur ein volles Evangelium gibt. Und das ist das Evangelium, wie es am Anfang gepredigt wurde. Jede Abänderung ist doch Menschenwerk und führt in die Irre. Menschen werden selbstsicher, aber haben keine Glaubensgewissheit von Gott her. Und deshalb muss das ursprüngliche Evangelium allen Völkern, Sprachen und Nationen im Original verkündigt werden. Auch das haben wir an dieser Stätte deutlich unterstrichen. Von allen großen Evangelisten, die aus dem Dienst Bruder Brenhams hervorgegangen sind, hat es keiner für nötig befunden, sich selber biblisch taufen zu lassen, geschweige haben sie es für nötig befunden, das Evangelium so zu verkündigen, wie es ursprünglich gepredigt und dann auch getan wurde. Alle sind in ihren eigenen Überlieferungen geblieben und alle haben dem Volk klar machen wollen, dass sie trotzdem von Gott gesandt wurden. Die Heilige Schrift sagt, der, den Gott sendet, der redet die Worte Gottes. Gott hat nur eine Sprache, nur ein volles Evangelium. Und das muss im Original verkündigt werden. Wir glauben aus Überzeugung, aufgrund der Heiligen Schrift, dass Bruder Brenhim ein verheißener Prophet war und dass Gott sich auf übernatürliche Weise kundgetan hat. Ich habe es am Mittwoch in Krefeld gesagt, stellt euch vor, da geht Bruder Brenhim zum Jagen. Er war ein naturverbundener Mensch. Die Schweizer gehen in die Berge, die Deutschen bleiben zu Hause und die Amerikaner, die gehen zum Jagen oder zum Angeln. Und stellt euch vor, er war solch ein guter Jäger, dass die Herrschaften der vollen Evangeliumsgeschäftsleute ihn immer mithaben wollten, weil er so gut traf. Er hat einfach das Händchen dafür gehabt. Und dann geschah es tatsächlich, dass er vom Geiste Gottes gemahnt wurde, es nicht zu tun. Und er sagte, geliebter Herr, ich gebe dir das Versprechen, dass ich kein Jäger sein werde, der für andere etwas erlegt. Und stellt euch vor, die Herrschaften sind wieder auf Jagd und es kommt eine Hirschkuh mit zwei Jungen. Und ja, das war doch wie gefunden. Und dann erinnerte sich Bruder Brenhim an sein Versprechen, es nicht mehr zu tun. Und er sagte, die Hirschkuh kam in Reichweite auf ihn zu. Er hätte sie aus der Hand nähren können mit den beiden Jungen, hatte keine Angst. Und dann sagte Bruder Brenhim, Mutter, ich gebe dir dein Leben und das Leben deiner beiden Jungen. Begib dich zurück in den Wald. Und wisst ihr, was geschah? Im nächsten Augenblick ertönt die Stimme des Allmächtigen aus heiterem Himmel. Du gedachtest des Wortes, das du als Versprechen gabst. Ich gedenke der Verheißungen, die ich dir gegeben habe und euch gegeben habe. Was mir dabei wichtig ist, ist nicht die Hirschkuh und nicht die beiden Jungen und nicht das Schießen, sondern dass Gott so treu, so gegenwärtig ist. Und Bruder Brenhim ruft aus und sagt, geliebter Herr, ich sehe dich nicht, aber du bist hier, du bist gegenwärtig. Ich habe deine Stimme gehört. Ich weiß nicht, ob ihr Mühe damit habt. Wenn ein Gottesmann sagt, ich habe die Stimme des Herrn mit diesem Ohr oder mit diesen Ohren gehört. Doch das gibt es. Das gibt es. Gott ist ein gegenwärtiger Gott. Und da mag jemand sagen, ja, bei solch einer Kleinigkeit. Ich bitte sehr, wenn der Allmächtige sagt, du gedachtest des Versprechens, das du gabst. Ich gedenke der Verheißungen, die ich gegeben habe. Ja, welch eine Wucht ist in diesem Ausspruch des allmächtigen Gottes. Dabei gehen meine Gedanken doch sofort zu 2. Korinther, dem 1. Kapitel, Vers 20. Alle Verheißungen Gottes sind Ja und sind Amen. Unsere Gedanken gehen doch zu Galater 4, Vers 28, dass wir Kinder der Verheißung sind und wissen, Gott ist an sein Wort gebunden. Alle Verheißungen sind Ja und sind Amen. Und wir glauben sie und werden sie erfüllt sehen, um uns die Endgültigkeit dieser göttlichen Zusage vor Augen zu führen. Lass es mich deutlich machen im Namen des Herrn. Wer bei Gott in Gnaden ist und die Verheißung, die Hauptverheißung glauben kann, dass Gott der Herr einen Propheten wie Elia senden wollte, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, um alles wieder in den rechten Stand zu bringen. Wer das von Herzen glauben kann und für sich im Glauben aufnimmt, der hat die Verbindung zu Gott und hat die Verbindung zur Erfüllung aller anderen Verheißungen, die Gott in seinem Wort gegeben hat. Als erstes kommt die Hauptverheißung. Das haben wir bei dem ersten Kommen Christi sehr deutlich vor Augen geführt bekommen. Die Schriftgelehrten, die nicht glaubten, dass Johannes der Täufer der verheißene Prophet war. Sie glaubten selber nicht, ließen sich nicht mit der Taufe des Johannes taufen und haben das Volk abgehalten. Aber alle, die glaubten, sie haben dann die Nachfolge des Herrn antreten können, denn Johannes hat ja nur den Weg bereitet. Er war nicht der Weg. Er war nicht das Leben. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber die Vorbereitung musste getroffen werden. Braut und Bräutigam mussten zusammengeführt werden. Und auch das muss einmal deutlich gesagt werden. Wir sind doch nicht an menschlichen Programmen interessiert. Wir möchten ein Teil der göttlichen Heilsgeschichte in diesen Tagen sein. Sicher, wer nicht glaubt, wird alles, was Gott tut, in Frage stellen. Aber wer glaubt, dem wird der Arm des Herrn geoffenbart. Und seid ehrlich, in den Augen der gesamten Christenheit, auch der Christenheit des vollen Evangeliums, sind wir Narren. Ja, natürlich. Man sagt uns nach, dass wir einem Menschen folgen. Die erste Frage, die man stellen könnte, wäre, wem folgen Sie? Wem folgen Sie? Die meisten folgen dem Papst und dann folgen sie all den verschiedenen Glaubensrichtungen, Kirchen und Freikirchen. Im Grunde genommen folgen alle irgendeinem Menschen. Wir folgen keinem Menschen. Wir folgen Jesus Christus, unserem Herrn, der seine Knechte früh und spät gesandt hat, die uns durch die Verkündigung wieder in Verbindung mit Gott gebracht haben, heraus aus allen Deutungen und Überlieferungen und hinein in das Wort unseres Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Wir denken auch an 1. Petrus, an das 4. Kapitel, wenn wir an die Katastrophe am Jahresende denken, dass eben unsere Zeit gekommen ist, wie geschrieben steht, das Ende aller Dinge steht nahe bevor. Es ist nun einmal so. Keiner von uns kann sagen, wie lange es noch dauern wird, aber das müssen wir einfach immer wieder neu betonen. Wenn wir all diese Dinge geschehen sehen, ja, dass sie Erfüllung finden, das ist für uns doch eine Bestätigung, dass Gott über seinem Worte wacht. Und wenn die Zeit erfüllt ist, dann müssen all diese Dinge geschehen. Und oft genug haben wir es in der Verkündigung betont. Es gibt zweierlei Dinge. Einerseits Verheißungen und andererseits Vorhersagen. Die biblische Prophetie hat beides. Für Israel und für die Gemeinde haben wir die Verheißungen. Im Allgemeinen haben wir die Voraussagen, was alles geschehen wird. Mit Erdbeben, das ist keine Verheißung, das ist eine Voraussage. Die Begleiterscheinungen, die dem Kommen Christi vorausgehen werden, wenn die Gemeinde in Geburtswehen kommt, wenn sie herausgeboren werden soll, Israel kommt in Geburtswehen. Und wie mir Bruder Etienne Chinton gerade vorhin sagte, 166 Rabbiner waren beim Papst. Und nun hat nicht der Papst die Rabbiner gesegnet. Die Rabbiner haben den Papst gesegnet. Und wenn man alles so sieht und hört, dann kommt man wieder zu dem Schluss. Nur wem Gott sich offenbart, wem er die Augen öffnet, der sieht. Alle anderen sehen nicht. Und dann liest man den großen Brief einer großen Glaubensgemeinschaft, die auch in die Millionen geht, wie sie den Papst als geliebter Bruder Paul Johannes ansprechen und wie sie den Zugang suchen und finden. Und dann liest man, dass 191 Nationen auf der Erde sich vereinigt haben, dass wirklich alle unter ein Haupt kommen und dass alle in die Völkergemeinschaft hineingenommen werden, alle in das gleiche Boot genommen werden. Brüder und Schwestern, wir sind tatsächlich am Ende der Endzeit angekommen. Und ich wünschte aus tiefstem Herzen, dass wir irgendeinen Teil mit Israel hätten. Ihr wisst, Bruder Branham hegte in seinem Herzen den Wunsch, vor seinem Heimgang noch irgendetwas, das mit Israel verbunden wäre, tun zu können oder einen Anteil daran haben zu können. Nicht den Dienst der beiden Propheten, aber doch den Hinweis, irgendwie einen Hinweis aus der Heiligen Schrift, damit sie nicht in Blindheit dem Feinde verfallen und auf eigenen Wegen gehen. Wir werden es nicht verhindern. Wir können aber mahnend das Wort unseres Gottes weitergeben. Es ist einfach ein Schmerz, das müssen wir alle sagen, wenn wir als Gotteskinder zuschauen müssen, wie die ganze Welt belogen und betrogen wird, wie alle hinters Licht geführt werden und wie sogar das Volk Gottes mit einbezogen wird. Ja, was soll man dazu sagen? Es steigt in uns das tiefe Verlangen auf. O Gott, sei deiner Gemeinde und sei deinem Volke Israel gnädig. Erbarme dich im letzten Augenblick, dass wenigstens die Auserwählten nicht mit in den Irrtum hineingerissen werden. Wir haben eigentlich die Verheißung dafür, meinetwegen Matthäus 24, Vers 24, da haben wir die Warnung, wenn es möglich wäre, dann würden auch die Auserwählten in den Irrtum hineingezogen werden. Aber dank sei Gott, es ist nicht möglich. Gott hat uns sein Wort als Wahrheit geoffenbart und wir haben die Wahrheit erkannt. Und die Wahrheit hat uns frei gemacht. Das ist keine Erkenntnis, um die es geht, sondern biblische Wahrheit hat Gottes Kraft in sich. Der braucht kein Mensch nachzuhelfen. Das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Und wer es aufnimmt, hat göttliche Offenbarung. Im Jakobusbrief im 5. Kapitel lesen wir von der Ankunft des Herrn. Es sind ja die Worte, die wir jetzt umso mehr betonen, hervorheben müssen, weil sich die Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, nicht nur andeutet, sondern sie naht tatsächlich. Jakobus 5, Vers 7, so harret denn standhaft aus, liebe Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Harret aus in Geduld. Wir können nichts beschleunigen, aber im Glauben können wir uns darauf vorbereiten, dass wenn der Herr etwas tut, wir dabei sind, Anteil haben an dem, was er tut. Und Brüder und Schwestern, wenn wir Bruder Branham erwähnen, dann wirklich nicht, weil es uns Spaß macht, sondern weil er ein auserwähltes Rüstzeug war. Gott gebraucht Menschenmund. Und ehe das geschehen kann, muss eine Berufung, ein Auftrag, eine Sendung erfolgen. Als der Herr Paulus berief, hat er gesagt, ich sende dich zu den Heiden. Ich habe dich dazu bestimmt, dass du ihnen die Augen öffnest. Lies es nach in Apostelgeschichte 22 und 26. Gott hat das Recht, er darf es tun, er kann es tun. Er braucht keinen von uns zu fragen. War es der Wunsch Bruder Branhams am 11. Juni 1933 gegen 14 Uhr nachmittags, als ihm zugerufen wurde, wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen kann? Ich frage euch, hat diese Worte Bruder Branham zum Herrn gesagt oder hat der Herr sie zu ihm gesagt? Er war doch der Mann, an den das Wort des Herrn ergangen ist. Was konnte dieser arme Hillbilly, so sagt er ja, von sich selber in einem Schuppen geboren, wo gar kein elektrisches Licht war, wo noch Lampen angezündet wurden, wo der Schnee rein wehte. Ein einfacher Mann in Burksville, Kentucky, wirklich im Schuppen geboren. Ihr kennt ja das Buch »Ein Mann von Gott gesandt«. Da ist doch die Hütte abgebildet. Was konnte er dafür, dass die göttliche Berufung auf ihn fiel? Er war ein Mann, der selber nichts wusste und konnte. Ihn hat Gott dazu bestimmt. Alle anderen hatten ihre Ausbildung als Prediger, als Pfarrer. Alle anderen konnten natürliche Talente mitbringen. Hier war ein hilfloser, armer Mann, der seine Hand auf die geflickten Hosen halten musste, damit die Zuhörerschaft nicht sieht, wie sie oder wie der Anzug aussieht, den er trägt. Der Ärmste unter den Armen, aber mit einer göttlichen Botschaft vertraut, musste gegen den Strom der Zeit schwimmen. Und als 1950 Billy Graham gewählt wurde als Evangelist der Baptisten von der Südkonferenz, ja, der Mann hatte Zuspruch, der konnte ins Weiße Haus, der konnte überall hin. Und dieser Mann aus Kentucky hatte keine Verbindung zum Weißen Haus, aber eine Verbindung zum Throne Gottes, eine Verbindung zum Himmel, eine göttliche Sendung, um des Volkes Willen, auf das erfüllt werde, was Gott verheißen hatte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Wenn wir wissen, dass wir jetzt am Ende des Tages des Heils leben, wir in Jesaja 49, Vers 8 und in 2. Korinther 6 geschrieben steht, dies ist der Tag des Heils, dies ist die angenehme Zeit, dann wissen wir doch von der Schrift her, dass wenn der Tag des Heils endet, dann bricht der Tag des Herrn an. Und der Tag des Herrn wird brennen wie ein Ofen. Die Gerichte Gottes werden am Tage des Herrn die Erde treffen. Und die Sonne wird den Schein verlieren und der Mond sich in Blut verwandeln, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und wenn Gott gesagt hat, ich sende euch einen Propheten wie Elia, ehe der Tag kommt, dann muss es doch am Ende des Tages des Heils geschehen. Damit Gott uns als seine Gemeinde am Tage des Heils helfen konnte. Denn so steht es geschrieben, am Tage des Heils habe ich dir geholfen. Uns muss geholfen werden, sonst nützt uns der Tag des Heils nichts. Viele können vom Heil reden, wie der Prophet Jeremia schreibt. Sie reden vom Heil, wo gar kein Heil ist. Und sie wollen die Wunde meines Volkens leichtfertig obenhin heilen. Zuerst müssen wir sehen, was alles der Heilung bedarf. Und lasst es mich noch einmal hervorheben. Gott hat alle Punkte wirklich in der Endzeitbotschaft berührt. Jeder lehrmäßige Punkt ist behandelt worden. Wir brauchen nicht mehr in dem Zustand zu bleiben, in dem wir waren. Uns allen kann geholfen werden. Ja, muss geholfen werden. Aber bitte noch am Tage des Heils. Unsere Sänger haben es ja in dem ersten Lied hervorgehoben, dass wir nicht zu spät kommen und dann anklopfen. Warum hören wir die ernsten Predigten? Warum weisen wir darauf hin, dass Gott Verheißungen gab und sie eingelöst hat, um unsere Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was Gott verheißen hat, um Anteil daran zu bekommen? Sonst könnten wir hier eine Band bestellen und könnten schöne Musik machen und uns alle daran erfreuen. Ich brauche keine Musik, um mich daran zu erfreuen. Ich brauche das Wort des Herrn. Und die Freude am Herrn muss unsere Stärke werden. Die Freude am Herrn an seinem Wort. Und auch die Erkenntnis und auch die Dankbarkeit, dass er uns in Gnaden angesehen hat. Was nützt es, wenn wir darüber predigen? Gott hat Mose seine Wege wissen lassen und die Kinder Israel sein Tun. Gott muss dir und mir seine Wege wissen lassen. Wir müssen Anteil bekommen an seinem Tun in dieser Zeit. Auch das muss immer wieder neu gesagt werden. Wer an dem vorbeigeht, was Gott für diese Zeit verheißen hat und jetzt tut, der geht an Gott vorbei. Er sei, wer er wolle. Gott wird keine Ausnahmen machen. Gott hat weder Enkelkinder noch Stiefkinder. Gott hat nur Söhne und Töchter. Und wenn wir Söhne und Töchter Gottes geworden sind, dann wohnt der Geist Gottes in unserem Herzen und wir dürfen sagen, aber Vater, wir haben die Verbindung zu Gott und Gott hat sie zu uns hergestellt. Fassen wir zusammen, worum es jetzt geht. Wir sehen es an den Zeichen der Zeit, die einfach zunehmen, die gewaltiger werden und wir erkennen daran, dass die Wiederkunft Jesu Christi wirklich ganz nahe gerückt ist. Und das Wort des Herrn wird tatsächlich zu allen Völkern der Welt getragen, als letzte Botschaft, als Mahnung, als Herausrufung aus allem Babylon, damit wir im Wort der Wahrheit geheiligt werden. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Heraus aus allen Überlieferungen, aus allen Deutungen, hinein in das Wort der Wahrheit. Denn wir sind als Söhne und Töchter Gottes dazu bestimmt, die Ewigkeit mit unserem Erlöser zuzubringen und bei ihm zu sein alle Zeit. Noch ist nicht offenbar geworden, was wir dereinst sein werden, aber wenn es offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Brüder und Schwestern, schauen wir nicht auf uns, auf unsere Unzulänglichkeiten, schauen wir nicht aufeinander. Hier und da werden Versagen zu beklagen sein, manchmal Missverständnisse und Kleinigkeiten können schnell zu großen Dingen führen. Lasst uns Acht geben, einander wirklich zu lieben, höher zu achten als uns selber. Auch jeder richte sich selbst, wie geschrieben steht in 1. Korinther, dem 11. Kapitel, lasst uns einfach füreinander beten, wie nie zuvor, und einander in der göttlichen Liebe lieben und auch die Gemeinschaft miteinander suchen. Einfach suchen. Und alle Brüder mögen die Gnade haben, nie den Drang zu besitzen, etwas zu wissen oder etwas zu sein, sondern nur zu dienen und nochmal zu dienen. Dienet einander mit der Gnadengabe, die Gott euch gegeben hat. Der Menschensohn war nicht gekommen, damit ihm gedient werde, sondern dass er diene. Brüder und Schwestern, die Zeit ist gekommen, wo wir in der Praxis ausleben müssen, wirklich ausleben müssen, was Gottes Wort uns sagt. Und dann legen wir den alten Menschen ab mit aller Rechthaberei, mit allem, was er an sich hat, und ziehen den neuen Menschen an, der unantastbar ist, gerechtfertigt vor Gott durch das Blut des Lammes, dass wir einander nichts mehr anrechnen und auch vom Herrn nichts angerechnet bekommen, sondern völlige Rechtfertigung, völlige Heiligung im Glauben erlangen und so im Glaubensgehorsam vorangehen können. Wenn wir zusammenfassen wollen, Gott bringt alle Dinge zum Abschluss. Das, was an Begleiterscheinungen geschieht, was politisch vor sich geht, was an Naturkatastrophen geschieht, alles, wirklich alles, soll uns darauf hinweisen, dass die Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, wirklich nahe gerückt ist. Und wie unser Herr selber sagte, wenn ihr seht, dass das geschieht, so ist er oder es nahe. Ja, es ist vor der Tür. Wir sind einfach dankbar, dass Gott uns die Augen dafür geöffnet hat. Und wie schon vorhin erwähnt, auch mit dem Frühwarnsystem. Man kann überall alle Systeme aufstellen. Es wird kommen. Es wird kommen, was im Worte Gottes angekündigt und vorausgesagt worden ist. Und dass Bruder Branham Los Angeles und ins Meer fallen sah, als er aussprach, die St. Andreas Spalte wird abspalten, wird nachgeben, und die ganze Fläche wird unter den Ozean rutschen. Wenn das geschieht, dann könnte es zu spät sein. Denn wenn jetzt durch diese Flutwelle 12 Länder in Mitleidenschaft gezogen wurden, das war doch im Vergleich zu dem, was dann geschehen wird, eine Kleinigkeit. Was bleibt dann noch übrig? Und Bruder Branham hat es tatsächlich gesehen, dass das Erdbeben in Kalifornien geschehen wird und dass die Westküste abspalten, dass die St. Andreas Spalte einfach nachgeben wird, und dann ist Los Angeles nicht mehr. Und natürlich auch die ganze Gegend nicht mehr. Da nützt auch keine Warnung. Es wird kommen, weil es kommen muss. Die Frage ist nur, was können wir als Gläubige tun? Wer lässt sich warnen? Wer nimmt eine Mahnung an? Wer will Gottes Wort wirklich noch hören? Alle wollen das hören, wonach ihnen die Ohren jücken. Aber das Wort des Herrn, wollen auch die Gläubigen nicht mehr hören. Sie wollen in Ruhe gelassen werden. Brüder und Schwestern, werte Freunde, wir erwähnen diese Dinge nur, weil wir tiefen Schmerz in uns tragen. Besonders, wenn ich an Los Angeles denke, ich habe in Los Angeles gepredigt, nicht nur zu den christlichen Geschäftsleuten mit Demas Schikarian, sondern auch so gepredigt bei Bruder Smith und wer sie alle waren. Aber als ich dann nachlas und hörte, dass die Ausgießung des Heiligen Geistes 1906 auf der Azusa-Straße in Los Angeles stattgefunden hat und dass die ganze Welt davon erfahren hat und dass dann, als Bruder Branham dorthin kam, keine Aufnahme war und dass er sagen musste, oh, Los Angeles, Los Angeles, wie oft hat der Herr dich sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein sammelt, doch ihr habt nicht gewollt. Und dann erst kam der Ausspruch, eines Tages wirst du am Boden des Meeres liegen. Was nützt es der gesamten Pfingstbewegung, wenn sie sagen können, der Bruder Parham hat dort und dort, er war ein farbiger Bruder auf ein Auge blind, als erster geistgetauft worden. Und dann hat die Erweckung und die Geistestaufen ihren Lauf genommen. Die gesamte Pfingstbewegung der Welt kann sagen, dort in Los Angeles geschah es auf der Azusa-Straße 1906. Man kann das genaue Datum lesen. Die Frage ist, was geschieht heute in Los Angeles auf der Azusa-Straße? Was geschieht heute weltweit in den Pfingstgemeinden? Was geschieht bei uns? Was geschieht in dir? Was geschieht in mir? Zurückweisen auf das, was in der Vergangenheit geschah, nützt keinem etwas, wie wir schon gesagt haben. Die Erweckungen und ihre Anfänge waren alle gewaltig. Und wir danken Gott dafür. Aber der Anfang wird doch nicht gekrönt, sondern das Ende wird gekrönt. Amen. Nehmen wir daraus die Lektion, dass wir jetzt in der Prüfungszeit sind und dass wir diese Prüfungen mit Gottes Hilfe bestehen möchten und treu bleiben bis ans Ende. Und lasst mich noch eine Bemerkung machen, wenn wir an das Johannesevangelium denken. Da ist eine große Menge der Jünger mit dem Herrn gegangen. Sie folgten ihm nach, große Wunder und Zeichen geschahen. Und dann kam der Moment, als unser Herr etwas für sie Unfassbares sagte, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht isst und sein Blut nicht trinkt, dann habt ihr kein Leben in euch. Er hat ausgeführt und ausgeführt und siehe da, es steht geschrieben und seine Jünger sprachen, das ist eine harte, die andere Übersetzung, eine oder eine anstößige Rede. Wer kann sie hören? Und viele seiner Jünger gingen hinter sich und folgten ihm nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die Zuhörerschaft an dem Tage in der Predigt an 3. Mose 17, Vers 11 und Vers 14 dachte, das weiß ich nicht. Aber da steht geschrieben, dass das Blut nicht genossen werden darf, weil das Leben in dem Blute ist. Und hier spricht unser Herr wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht isst und sein Blut nicht trinkt, dann habt ihr kein Leben mehr in euch. Und sie wurden irre, sie nahmen Anstoß. Brüder und Schwestern, in dem Moment, wo etwas für uns Unbegreifliches gesagt wird, wendet euch nicht ab, harret aus, bleibet beim Herrn. Wenn ihr das, was er heute sagt, nicht versteht, morgen könnt ihr es schon verstehen, aber bleibet bei ihm, geht nicht hinter euch und sagt, das ist eine harte Rede, wer kann sie anhören? Bleibet bei ihm. Denn die Antwort, die Petrus gab, die geben wir auch heute. Herr, wohin sollten wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Das ist unsere Einstellung, unsere Überzeugung. So unverständlich, so hart es sein mag, was Gott spricht, lass es uns hören, glauben, nicht hinter uns gehen, sondern Gott danken, dass er zu uns spricht. Und wie schon erwähnt, wenn es nicht direkt geoffenbart wird, dann wird es uns später geoffenbart werden. Wir bleiben beim Herrn und werden die Prüfungen bestehen und am Ende aus Gnaden gekrönt werden. Amen. Wer beharret bis ans Ende, der wird gekrönt werden. Wir wollen einander Mut zusprechen im Namen unseres Herrn und einfach sagen, der Sieg Gottes ist auf unserer Seite. Golgatha ist geschehen. Das Blut ist vergossen worden, das Blut des neuen Bundes, Versöhnung mit Gott, Vergebung, Gnade und Heil ist uns zuteil geworden. Wir glauben, wie die Schrift gesagt hat, ob wir es erklären können, ob wir es verstehen können, wir glauben einfach, was der Herr gesagt hat und bleiben bei ihm und wissen, er führt uns von Wahrheit zu Wahrheit, von Klarheit zu Klarheit und offenbart uns alles, wie er gesagt hat. Vieles hätte ich euch noch zu sagen. Ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber der Heilige Geist kommen wird, er wird es euch offenbaren. Er wird es von dem Meinen nehmen und es euch verkündigen. So ist es. Der Geist Gottes offenbart uns das Wort und die Geheimnisse im Worte. Und wir dürfen nur noch unserem Gott dafür danken, dass er uns begnadigt hat, dass wir in dem Wirrwarr dieser Zeit, wo so viele Stimmen um uns her zu hören sind, seiner Stimme gehorchen können, Glauben schenken können. Und deshalb wollen wir bis ans Ende ausharren und bei dem Herrn bleiben. Der allmächtige Gott habe seinen Weg mit der Gemeinde. Er habe seinen Weg mit Israel. Er habe seinen Weg in der gesamten Zeit, die noch übrig bleibt, und dann bis in alle Ewigkeit. Welch ein Vorrecht, dass wir wissen, nicht nur glauben, sondern wissen, dass wir begnadigt wurden, dass der Herr uns angenommen hat, dass wir sein Eigentum sein dürfen und dass er tatsächlich wie ein Freund zu uns spricht, wie er mit Abraham gesprochen, wie er mit seinen Propheten gesprochen, wie er durch sein Wort mit uns spricht. Alles ist Gnade. Und dafür wollen wir unserem Gott von ganzem Herzen und von ganzer Seele auch heute danken. Ihm, dem allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und vielleicht als erstes den Chorus singen. Bald, ja bald, oh wie schön. Bald, ja bald, oh wie schön, werden wir auch dort jubelnd eingehen. Bald, ja bald, oh wie schön, werden wir auch dort jubelnd eingehen. Bald, ja bald, oh wie schön, werden wir auch dort jubelnd eingehen. Bald, ja bald, oh wie schön, werden wir auch dort jubelnd eingehen. Ehe wir noch gemeinsam beten, wollen wir die Häupter geneigt halten. Ich möchte fragen, ob wir besondere Gebetsanliegen in unserer Mitte haben, die wir dem Herrn, unserem Gott, gemeinsam bringen könnt. Hebt die Hand, bin vielleicht Dankeschön, Dankeschön. Der Herr sieht, er weiß, was wir benötigen, ob bitten, ob fürbitten, ob im irdischen, ob im geistlichen Bereich. Er hat für alles gesorgt. Wir dürfen unser Vertrauen auf ihn setzen. Er wird es wohl machen. Himmlischer Vater, gemeinsam danken wir dir, du Gott aller Gnade und allen Trostes, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, für all deine Gnadenerweisungen, für dein geoffenbartes Wort, für deinen Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leitet. Geliebter Herr, wir sind nicht von Menschen belehrt worden. Du lehrst uns. Wir danken dir dafür. Wir bitten dich, erhalte uns auch dann, wenn du etwas schwer Verständliches sagst, dass wir bei dir bleiben, damit uns alles bis zum letzten Wort klar wird, weil du es gesprochen hast. Geliebter Herr, habe innigen Dank dafür, dass wir in dieser Zeit glauben dürfen, wie die Schrift es sagt, mit allen Verheißungen, mit allem, was dazugehört. Ewig treuer Gott Israels, gedenke deines Bundesvolkes. Geliebter Herr, du Gott Israels, viele Völker waren versammelt, haben sich Gedanken darüber gemacht, warum solch eine Katastrophe kommen konnte. Geliebter Herr, wir segnen dein Volk Israel von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Um ihres Unglaubens willen sind sie herausgenommen worden, und wir sind um unseres Glaubens willen hineingestellt worden. Geliebter Herr, das Ende wird gut sein. Du hast mit Israel begonnen, du wirst mit Israel enden. Und dazwischen liegt die Zeit für uns, für deine Gemeinde, aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Und wir bitten dich, wie du Abraham verheißen hast, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Wir bitten jetzt für dein Volk in allen Sprachen, in allen Nationen, in allen Rassen und Stämmen. Ruf du die Deinen heraus. Offenbare dich einem jeden, wo immer sie sein mögen. Schenk du Klarheit und leite uns alle durch deinen Heiligen Geist, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Wir danken dir für die Verheißung, dass du einen Propheten senden wolltest. Du hast über deinem Worte gewacht, und als die Zeit erfüllt ward, hast du es getan. Wir danken dir dafür, dass wir an diesem direkten Dienst, der zur Vollendung führt, nicht nur die Herausrufung, sondern zur Vollendung führt, Anteil haben dürfen. Vollende du dein Werk in uns, denn nicht der Anfang, das Ende wird gekrönt. Geliebter Herr und Gott, möge auch diese Andacht in unsere Herzen gefallen, ja möge dein Wort in unsere Herzen gefallen sein und mit dem Glauben verbunden sein, so dass wir alles erleben, auch im Alltag erleben, dass unser Leben ein Abglanz deiner Herrlichkeit wird. Und dass wir sagen können, wie dein Knecht Paulus: Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Möge dein Leben in uns offenbar werden. Geliebter Herr, nimm es an, was wir im Gebet aus Dankbarkeit sagen. Denn wir und die ganze Schöpfung warten auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Segne uns und segne dein gesamtes Volk auf der ganzen Erde. Wir danken dir, dass du alles vollendest auf den Tag deiner glorreichen Wiederkunft. Schenk es mir, schenk es uns, dass wir ausrufen können: Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Gelobt und gepriesen seist du jetzt und in alle Ewigkeit. Halleluja. Amen. Amen. Wir setzen uns, singen noch gemeinsam das Lied 220, der Tag des Heils brach für mich an. Halleluja, Preis sei Gott. Wir wollen es dankbar singen, einfach dankbar singen. Wir setzen uns, singen noch gemeinsam das Lied 220, der Tag des Heils brach für mich an. Halleluja, Preis sei Gott. Wir wollen es dankbar singen, einfach dankbar singen. Amen. Die Zukunft liegt im Lichtenschein. Halleluja, Preis sei Gott. Auch wenn Finsternis die Erde bedeckt und dunkel die Völker, über uns ist aufgegangen das Licht. Es ist Licht geworden. Dank sei unserem Gott. Bitte gedenkt unser, die wir das Wort des Herrn tragen. Bruder Barrier ist heute auch hier. Bruder Etienne Genton, die werden nach Südafrika und einige Nachbarländer besuchen. Gedenkt ihrer, Gott segne euch, geliebte Brüder. Ich werde, so Gott will, im Februar noch einmal nach Südamerika, Bolivien und Chile und Peru. Und dann, das sage ich schon heute, so Gott will und die Zeit noch anhält, im März in die direkt betroffenen Gebiete von Indien und Sri Lanka und Indonesien und Philippinen. Ich habe ja überall dort gepredigt. Und ich auch zu Anfang sagte, Brüder und Schwestern sind nicht persönlich zu Schaden gekommen. Hier und da sind Hütten und Häuschen zu Schaden gekommen, aber der Schaden hält sich in Grenzen und dennoch möchten wir Ihnen zeigen, dass wir zu Ihnen stehen und mit Ihnen stehen, auch in der Zeit der Prüfung. Gott, der Herr, sei mit uns allen und segne uns alle. Wir stehen auf zum Schlussgebet. Himmlischer Vater, nochmals danken wir dir von ganzem Herzen für das große Vorrecht, dass wir noch in Ruhe und Frieden versammelt sein dürfen, ungestört dein Wort hören und glauben. Geliebter Heiland, ich bitte dich, segne uns, öffne unser Verständnis für jede Schrift, schenk Offenbarung aus Gnaden, o Herr, erhebe du dein Antlitz über uns. O du Gott Israels, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, du bist unser Vater geworden durch Jesus Christus, unseren Herrn, hast die persönliche Gemeinschaft wiederhergestellt. Wir danken dir für die Versöhnung, für die Vergebung, für Gnade und das volle Heil. Danken dir, dass wir mit dir verbunden sein dürfen und dass dein Wort nicht leer zurückkehren wird, sondern ausrichten in uns, die wir es glauben, ausrichten, wozu du es gesandt hast. Geliebter Herr, wir haben nicht nur die Zeichen der Zeit erkannt, sondern den Ernst der Stunde und bitten dich um unsere Zubereitung. Erfülle uns mit Heiligem Geist, damit die Kraft, die dich, o Herr und Erlöser, von den Toten heraufbrachte, in unseren sterblichen Leibern wohnt, damit sie lebendig gemacht werden können. Treuer Gott, segne uns alle und sei mit uns allen. Stärke auch mich dem Leibe nach, o Herr, und segne unsere Brüder, wenn sie ausziehen, dein Wort zu verkündigen. Und segne alle, die es hören werden. Dir, dem allmächtigen Gott, sei Dank, Preis und Ehre für alles dargebracht. In Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen.